Wir fahren ja weiter mit unserer Predigtserie über das Vaterunser. Und wir haben ja von unserer Leitung, vom Korpsleitungsrat, also von den Ältesten der Gemeinde, wo Monika und ich dazugehören, haben wir ja den Auftrag, darum haben wir da mitgesprochen natürlich, dass wir über biblische Personen reden werden, jetzt in diesem Jahr. Monika und ich und die anderen vom Predigteam über Verheißungen. Und das Ziel ist, dass die Verheißung, die wir bekommen haben als Gemeinde, was Gott verheißt, das kann er auch tun, dass unser Glaube noch gestärkt wird, noch stärker wird, was das Vertrauen anbetrifft auf Verheißungen. Und die heutige Predigt wird uns da auch stärken, denn unser Vater, das ist so eine gewaltige Person, so etwas Wunderbares. Und die biblische Person unseres Vaters zeichnet sich als liebevoll und barmherzig aus. Und das, schon das ist so etwas Unfassbares. Unser Vater im Himmel ist aber auch ein wunderbarer Versorger. Im ersten Teil dieser Predigt sehen wir dies auf eindrückliche Art, denn der erste Teil hat das Thema unser tägliches Brot gib uns heute. Und das zeigt uns auf, wie wichtig es unserem Vater im Himmel ist, dass wir gut und ausreichend versorgt werden. Wir in unserem Lande haben normalerweise genug zu essen. Nicht alle Menschen, auch in der Schweiz, können dies wirklich sagen. Es gibt auch hier Menschen, die Hunger leiden müssen. Und dies aus ganz verschiedenen Gründen. Wir, die wir genug zu essen haben, stehen in der Gefahr, dass wir dies als selbstverständlich anschauen. Dies kann dazu führen, dass wir dem Tischgebet keine wichtige Stellung mehr einräumen. Es wird zur Routine oder zu einem leeren Ritual. Der erste Teil dieser Predigt wollen wir dem Tischgebet widmen. Das Tischgebet sollte zu unserem Gebetsleben gehören und nicht von diesem getrennt sein. Es sollte genauso wie unsere anderen Gebete mit dem Bewusstsein vor unseren Vater gebracht werden, ihn dadurch anzubeten und zu verherrlichen. Das Tischgebet dient dazu, unserem Vater für das Vertrauen zu danken, das er uns entgegenbringt, indem er uns so reichlich immer wieder beschenkt, für die Speisen zu danken und ihm als Schöpfer mit großer Achtung entgegenzutreten. Das Tischgebet hilft uns, unseren Vater ganz bewusst einzuladen und ihm für die Schätze der Schöpfung, einschließlich der Früchte unserer Arbeit, zu danken. Das christliche Tischgebet hat seine Wurzeln in der jüdischen Beracha. Diese hat folgenden Wortlaut: gepriesen, Baruch, bist du, Jahwe, unser Gott, Schöpfer der Welt für Speis und Trank. Durch sie gewährst du uns Leben und Freude. Gepriesen bist du in Ewigkeit. Das ist diese herrliche Grundlage in diesem jüdischen Beracha. Ist uns das bewusst, wie großartig es überhaupt ist, dass wir vor jedem und je nachdem, nach jedem Essen, unserem Gott danken dürfen. Die beiden Aspekte Dank und Segen sind darin erkennbar. Hebräisch Baruch kann sowohl als Preisung auf Gott wie als Segen auf Geschöpfe und Geschaffenes bezogen werden. Der Lobpreis unserem Vater gegenüber und der Lobpreis über den Gaben materieller oder geistlicher Art segnet diese zugleich zu heil- und nutzbringendem Gebrauch. Da der Lobpreis für uns Christen einen großen Stellenwert hat, kann die Einladung heute Morgen nur heißen: Pflegen wir alle gemeinsam das Tischgebet. Denn es hilft uns bei der Erfüllung der beiden höchsten Gebote, nämlich Gott zu dienen und unsere Nächsten in Liebe einzubeziehen. Wir, die wir genug zu essen haben, stehen in der Gefahr, dass wir dies als selbstverständlich anschauen. Dies kann dazu führen, dass wir dem Tischgebet keine wichtige Stellung mehr einräumen. Es wird zur Routine oder zu einem leeren Ritual. Bei der Vorbereitung habe ich gespürt, es wäre wichtig, dass wir auch so die Breite dieser Tischgebete ein wenig entdecken und dass wir heute, je nachdem, auch Entschlüsse fassen können, uns neu dem Tischgebet in Ernsthaftigkeit auch zuzuwenden, wenn es eventuell einfach eine Routine geworden ist. Und aus diesem Grund dürfen wir jetzt einige Tischgebete hören und sie uns auch zu Gemüte führen.
O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für diese Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst.
Herr und Vater, wir danken dir für dieses Mahl. Du hast uns heute neu gestärkt. Hilf uns mit deiner Kraft, dir und unseren Mitmenschen zu dienen.
O Gott, segne uns, Speise und Trank. Von Herzen kommt unser treuer Dank.
Vater, wir leben von deinen Gaben. Segne das Haus, segne das Brot. Gib uns die Kraft, von dem, was wir haben, denen zu geben in Hunger und Not.
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank, für alles Gute, Lob und Dank. Du gabst, du willst auch künftig geben, dich preise unser ganzes Leben.
Von deiner Gnade, Herr, leben wir, und was wir haben, kommt von dir. Darum sagen wir dir Dank und Preis. Tritt segnend ein in unseren Kreis.
Herr, segne uns und diese Gaben, die wir von deiner Güte nun empfangen, durch Christus, unseren Herrn.
Im täglichen Mahl, o Herr, erkennen wir deine Güte. Wir danken dir und loben dich in Ewigkeit.
Wir haben hier den Tisch gedeckt, doch nicht mit unseren Gaben. Vom Schöpfer, der das Leben weckt, kommt alles, was wir haben.
Jedes Tierlein kriegt sein Essen. Jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch unser nicht vergessen. Lieber Gott, wir danken dir.
Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.
Aller Augen warten auf dich, o Herr. Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen.
Herr, lass uns nicht vergessen, dass alles, was wir essen, von dir gegeben ist. Und dass von allen Gaben, die wir empfangen haben, du selbst die Größte bist.
Wir wollen danken für unser Brot, wir wollen helfen in aller Not. Wir wollen leben, die Kraft gibst du, wir wollen lieben, Herr, hilf dazu.
Nun segne, Vater, unser Essen, lass uns Lüge wie Neid vergessen, in der Freude wie in manchem Schmerz, schenke uns allen ein fröhlich Herz. Leite du unser Herz und Hände, führe alles zum guten Ende.
Gelobt sei der himmlische Vater, der uns das Brot der Erde geschenkt. Gelobt sein heiliger Sohn, der uns das Wort des Lebens gebracht. Gelobt der Heilige Geist, der uns zum Mahl der Liebe vereint.
Du gibst uns, Herr, durch Speis und Trank viel Gesundheit, Kraft und Leben. So nehmen wir mit Lob und Dank das, was du uns hast gegeben.
Herr, aller Augen warten auf dich. Du gibst ihnen täglich die Speise in ganz gerechter Weise. Durch deine barmherzigen Hände sättigst du bis zum Ende nach deinem Wohlgefallen.
Amen.
Ist doch reichhaltig, so Tischgebete. Und je nachdem können wir uns neu entscheiden, diese auch ganz bewusst in unser Gebetsleben einzubeziehen. Wieder neu oder vielleicht bewusster. Der zweite Teil dieser Predigt heißt: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wann ist dir eigentlich zum ersten Mal vergeben worden? Als du ein Wort gesagt hast, das einen anderen Menschen tief verletzt hat? Als du ein sogar ernst gemeintes Versprechen nicht gehalten hast? Wann hast du eigentlich zum ersten Mal vergeben dem, der dich enttäuscht, verletzt oder versetzt hat? Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Schon die Frage ist falsch gestellt. Vergeben aus Berechnung? Wie oft vergibt denn Gott dir? Hast du das einmal nachgezählt? Sei ehrlich, du darfst es für dich selber im Stillen einmal überschlagen. Wie oft brauchst du die Vergebung Gottes, der dir sagt, du hast eine zweite, eine dritte, eine x-te Chance? So oft bist du gestolpert, so oft bist du gefallen, so oft hast du deine Versprechen nicht gehalten, mir gegenüber nicht und deinen Mitmenschen gegenüber nicht. Ja, nicht einmal dir selber gegenüber. Und immer wieder neige ich mich dir entgegen und vergebe dir. Schenke dir einen Neuanfang nach dem anderen. Lege dich nicht fest auf deine Fehler, sondern traue dir Neues, traue dir Veränderung zu. Und du, willst du für dich behalten, was ich dir an Chancen, an Anfängen, an Lebensräumen schenke, indem du meinst, deine Vergebung anderen gegenüber beschränken zu müssen? Glaubst du, ich schenke dir das Leben, damit du es für dich selbst behältst? Glaubst du, ich bin gnädig dir gegenüber, damit du gegenüber anderen hartherzig bist? Glaubst du, ich verschenke mich selbst an dich, damit du dich im Kreisen um dich selber verlierst? Die Gefahr ist, wie wir das in diesem wunderbaren biblischen Beispiel aus Matthäus 18, 21 bis 35 sehen, die Gefahr ist, dass wir Vergebung empfangen haben und anderen nicht vergeben. Die Gefahr ist auch, dass wir Vergebung empfangen haben und dann immer wieder die alte Schuld hervorbringen, aber die ist vergeben. Vielleicht sind heute Menschen da, die Schuld mit sich herumtragen. Schuld, die sie wie nicht loswerden. Schuld, die blockiert. Alte Schuld, neue Schuld oder Schuld, die immer wieder dargebracht wird und wie nicht weggeht. Ich darf heute ein Interview machen mit Editha Gmür und sie wird aus ihrem Leben erzählen. Wir machen das in Interviewform und es passt ganz wunderbar zu diesem Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Editha hat erlebt, dass Schuld vergeben wird von unserem wunderbaren himmlischen Vater. Editha, du schreibst in deinem Erfahrungsbericht, welcher im nächsten unterwegs in vollem Umgang erscheint. Es sind circa 6 A4-Seiten. Im Unterwegs sind es dann noch mehr Seiten, aber es lohnt sich, das zu lesen. Es wird dort in vollem Umfang erscheinen, dass du täglich Schuldgefühle hattest, die dich geplagt haben. Erzähle doch etwas darüber.
Also früher in meinem Leben als Kind zum Beispiel fühlte ich mich schuldig, dass ich überhaupt auf die Welt gekommen bin und meiner Mutter ihr Leben zerstört hatte, weil sie mich mit 20 schon gekriegt hat als ungeplantes, ungewünschtes Kind. Und ich sah, wie sie gelitten hat und ich spürte ihr Leid und ich dachte, es wäre meine Schuld, dass es ihr so schlecht ging. Aber ich habe dann nicht gesehen als Kind, dass ihr Leben schon ganz schlimm gewesen war und ich in unzumutbare Zustände hineingeboren wurde. Und in der jetzigen Zeit, also die letzten 4 Jahre, hatte ich ja auch täglich Schuldgefühle wegen meiner Tochter Iris Gmür. Das erzähle ich dann nachher noch in der Frage, aber auch früher wegen meines Stiefvaters, der mir sexualisierte Gewalt zugefügt hatte über Jahre. Und das ist auch einfach immer das Gefühl gewesen, das ist meine Schuld, das habe ich halt nicht anders verdient, dass mir das passiert. Und durch jahrelange Therapiesitzungen habe ich das auch dann gelernt, was das alles bedeutet und wie man das richtig einordnen kann. Aber gefühlsmäßig, ja, so wie jetzt durch meine Bekehrung, habe ich das nie so bereinigen können.
Ja. Du bist ja dann in all dieser Not in die Esoterik geflüchtet. Welches war so der Beginn deiner Esoterik-Karriere und was hast du für Praktiken ausgeführt? Also einfach so in... Nicht im ganzen Umfang, das könnt ihr dann alles lesen. Ja.
Der Beginn war, als mein Zwerghase mit 12 Jahren gestorben war, das hat mich vor die Sinnfrage gestoßen, was ist denn der Sinn des Lebens, wieso werden wir geboren, damit wir nachher wieder sterben, so ein sinnloses Zeug hier. Und habe dann in der Gemeindebibliothek ein Buch gefunden, Das Leben nach dem Tod. Und das hat mich dann da so in diese Reinkarnationsgeschichte reingebracht und mich immer mehr dafür interessiert. Ich hatte ein ungläubiges Umfeld, das hätte mich niemand darüber informieren können, dass jetzt dieser Zwerghase vielleicht zu Gott in den Himmel kommt oder sonst irgendwas. Also ich war immer auf mich alleine gestellt. Ich hatte weder esoterische Mentoren noch irgendwelche christlichen Menschen um mich herum. Ich war katholisch aufgewachsen. Ja, und dann ging es weiter mit 21, da bin ich auf einen Geistheiler gestoßen, respektive er hat mich in einem Restaurant angesprochen, hat Dinge über mich erzählt, die er gar nicht wissen konnte. Das hat mich total fasziniert und begeistert. Da ging ich in eine Behandlung und habe ich ein Engelsbild gesehen und dieses wollte ich auch haben. Und er meinte, ja, da können nur Auserwählte so eins kriegen und da müssen wir nach Wien zu so einem Medium. Und ich ging dann natürlich dahin und war sehr froh, dass ich auserwählt war, weil ich kriegte dann eins und es wurde dann gechannelt, dass ich so einen persönlichen Schutzengel hätte, der dann Mire heißen würde. Und ich habe dann dieses Engelbild 3 Wochen später erhalten mit diesen geladenen Energien für mich und konnte in dieser Nacht gar nicht gut schlafen, weil ich so nervös war und hatte unglaubliche Rückenschmerzen gekriegt und das ging dann so für 20 Jahre. Und ja, dann kamen noch Reiki-Einweihung. Was habe ich noch gemacht? Ja, ganz vieles steht alles im Bericht.
Yoga.
Das ist der nächste.
8 Jahre Yoga.
Ja, das ist der massivste Posten gewesen. Ja, ich wegen den Rückenschmerzen kam ich zum Yoga. Ich habe auch normales Fitnesstraining gemacht, so mit diesen Geräten, aber dachte, das ist irgendwie langweilig. Ich gehe mal in was Exotisches rein, Yoga. Und das fing dann mit harmlosen Körperübungen an. Und dann fanden wir einen Lehrer in Zürich, der an einer lebendigen Tradition angeschlossen ist, lebendig, weil da ein Guru lebt. Und wir haben Seminare besucht, irgendwelche Feuerzeremonien mitgechantet und wollten so Einweihungen machen und haben die dann auch gemacht, also mein Mann und ich immer zusammen. Und das führte dann dazu, dass wir auch mal nach Indien gereist sind, um diesen Yoga-Guru persönlich kennenzulernen. Und schließlich haben wir uns entschieden, auch eine 3-Jahres-Ausbildung zu machen vor Ort in einem Yoga-Ashram, so ein hinduistisches Kloster in Nordindien, und haben ja, hier alle unsere Zelte abgebrochen und sind ausgewandert und das ganze Umfeld vor den Kopf gestoßen. Ja, die wollten uns warnen vor dieser Sekte, aber wir waren schon zu Gehirn gewaschen.
Ja. Und der Buddhismus, der war ja dann auch noch ganz zentral in eurem Leben und ihr habt da ja auch viele Erfahrungen gemacht, auch in diesem Bereich. Ein ganz entscheidender Punkt war ja dann die Geburt eurer Tochter. Und wie du schreibst in deinem Lebensbericht, war das der schwerste Moment deines Lebens. Warum?
Ja, ich habe immer gehört, die Geburt sei der schönste Moment im Leben. Und bei mir war es eben nicht so. Ich hatte wegen grünem Fruchtwasserabgang die Geburt, welche ich natürlich in einem Geburtshaus in Beretswil erleben wollte, in einem Spital meiner Wahl einleiten müssen, mit ganz vielen Medikamenten, die ich eigentlich nicht haben wollte. Und ich habe über 3 Tage versucht, natürlich zu gebären, und es ging wie nicht. Und ich habe mich da immer mehr verkrampft. Und Iris war dann in dieser Sterngucker-Position, und es kam dann so zu Todesängsten bei mir. Und ich habe mich einfach ausgeliefert gefühlt. Und ich dachte, das ist jetzt die größte Verarschung in meinem Leben, das geht einfach nicht. Und ich war dann froh, dass dann das mit Kaiserschnitt beendet wurde, aber gleichzeitig war das auch mein erster Eingriff in meinen Körper. Also ich hatte nie eine Operation vorher gehabt, ich habe nie einen Bruch erlebt. Das war so, ja, es war für mich einfach so der allerschlimmste Moment in meinem Leben und ich denke, das wird ja ziemlich auch bleiben. Das kann man wie vermutlich nicht hoppen. Das hätte natürlich schlimmer gehen können, das weiß ich auch. Irgendwo im Nachhinein weiß ich, das war auch viel Gnade dahinter, dass es nicht noch schlimmer ausartete. Aber ja, ich habe dadurch eine postnatale Depression entwickelt. Ich habe die nicht behandelt. Ich habe das rückgängig betrachtet jetzt selber herausgefunden, dass das wahrscheinlich so war, dass ich einfach ein Jahr mit meinem Mann nicht mehr gesprochen hatte. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Es drehte sich alles um die Brüste. Ich hatte Stillprobleme. Es war einfach die Hölle. Also ich wusste, was die Hölle bedeutete, ich ging da durch. Mhm.
Ja. Und dies war ja eine ganz schwere Zeit psychisch, mit vielen Begleiterscheinungen wie Überforderung, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Einsamkeit, Verlassenheitsängste und so weiter. Also du warst in einer ganz schwierigen Phase auch, über Monate, über Jahre, wo du gesucht hast und eigentlich nicht gefunden hast. Dann kam der Zeitpunkt in deinem Leben, wo du zu Jesus gefunden hast. Wie ist das so vor sich gegangen?
Also dazu muss ich noch ergänzen, mit 13 Monaten haben wir noch die Diagnose erhalten, dass Iris gehörlos ist. Und es war ein Segen, dass es nicht am Anfang schon bekannt war, weil es ging mir da schon genug schlecht. Also Gott gab mir wie ein Jahr Pause, um mich ein bisschen zu beruhigen und dann nochmals in eine neue Traumasituation reinzugehen. Und ich ging dann zum Psychiater, zur Traumatherapie, Rückführungstherapie, und alle meinten, ihre Diagnosen zu bestimmen und mich zu behandeln. Und ich wollte einfach immer ambulante Behandlungen, nie in eine Klinik gehen, obwohl ich wäre bedürftig gewesen, in einer Klinik behandelt zu werden. Und habe im Internet so gesurft, Depression heilen. Und lustigerweise, Jesus findet auch im Internet die Menschen. Mich hätte man sonst nirgends gefunden, außer im YouTube oder Internet. Und dann kam bei ERF Gott Mensch, gibt es so ein Senderformat. Und da war so ein Künstler, der in der Psychiatrie eben von Gott geheilt wurde. Er war früher auch ungläubig, atheistisch unterwegs, so wie ich. Und er hat mich total fasziniert. Und dann ist Zoe B. die Nächste gewesen, die dann auf der Liste kam. Da habe ich die geschaut, Schamanin, wow, die ist ja auch sehr exotisch unterwegs gewesen. Und da kam so eine Stimme in mir oder mir ein Gedanke, wenn dich jemand zum Glauben führen kann, dann ist es diese Frau. Und dann ich so, also ob ich jetzt zum Glauben will, das interessiert mich jetzt gar nicht. Aber ich fand sie einfach spannend, habe sie gestalkt im Internet. Also ja, man gibt dann diesen Namen ein, Zoe B., und dann kommt dann alles, was über Zoe B. da so ist. Und dann habe ich gesehen, wow, die hat ein Buch geschrieben, habe ich mir sofort bestellt, in 2 Tagen gelesen, und ich war so berührt. Und ich wusste, ja, ich muss dieser Frau schreiben, die kann mir wirklich helfen, die hat ganz ähnliche Geschichte erlebt wie ich. Und habe ich über den Fontis Verlag ein Mail geschrieben. Sie hat mir zeitnah geantwortet. Und dann habe ich halt diesen Termin für die Seelsorge abgemacht. Also ich habe ja noch nie eine Seelsorge gemacht.
Du schreibst ja in deinem Erlebnisbericht, ich wäre selbst nie im Leben darauf gekommen, in eine Seelsorge zu gehen und dies erst noch in der Heilsarmee, die ich aus mir nicht bekannten Gründen als lächerlich und peinlich empfand. Was passierte in dieser Seelsorge?
Ja, ich bin erleichtert, dass ihr darüber lachen könnt. Ich wusste ja nicht, wie das hier ankommt. Das ist erst mein drittes Mal, dass ich hier bin.
Und, Das dritte Mal,
Gott sei Dank, haben Beat und wir heute Morgen gebetet, weil das Auto ist nicht gestartet. Wir hatten eine Anfechtung. Und was habe ich erlebt? Es war unglaublich, wenn ich gewusst hätte, was ich da erleben würde, wäre ich nie gekommen. Ja, ich habe einfach den letzten Strohhalm gegriffen, der mir angeboten wurde, und dann haben die halt das Lossagegebet gemacht. Ich habe noch nie im Leben gebetet, ich musste ja das nachsprechen. Und dann irgendwann konnte ich eine Passage nicht mehr wiederholen. Dann schrien diese Dämonen mit lautem Geschrei, kamen die heraus. Also mit 8 Jahren Yoga spürte ich dann meinen ganzen Körper und weiß genau, was da vor sich ging. Und ich war froh, konnte ich bleiben. Es brauchte viel Mut und Kraft, weil ich wollte die ganze Zeit wieder rausrennen. Ich konnte das Kreuz nicht anschauen, also ich war sehr stark dämonisiert. Es war mir gar nicht bewusst bis zu diesem Termin, dass ich so stark dämonisiert war. Und nachher das fragten sie mich, und immer ohne Druck, das fand ich ganz genial, das ist super. Mich unter Druck setzen kommt sowieso nicht gut. Und dann fragen sie mich, ja, willst du jetzt dein Leben Jesus übergeben? Und ich wusste es nicht, ich habe nicht darüber nachgedacht. Aber dann dachte ich so, ja, wenn schon, denn schon. Ich weiß ja nicht, ob ich je wieder hierher zurückfinden werde oder ob ich vorher noch sterben werde. Und habe ich es gemacht, und dann muss ich einfach viel weinen, war sehr berührt, so wie hier an diesem Gottesdienst nach, fließen immer wieder die Tränen, fühle mich berührt. Und ja, dann kam es zu einem schönen Abschluss. Ich kriegte noch eine Bibel, weil ich keine zu Hause hatte natürlich. Und habe dann am nächsten Morgen schon in der Bibel gelesen, zum ersten Mal in meinem Leben, habe gebetet, zum ersten Mal alleine in meinem Leben. Halleluja, und meine Rückenschmerzen waren weg, ich habe die Medikamente in den Kübel geschmissen. Ja, und zuerst traute ich das dem nicht zu, dass das jetzt wirklich so funktioniert, weil ich ging 3 Jahre 80 Stunden in Therapie. Ich habe also wirklich stark an mir gearbeitet, wirklich gekrampft, und habe dann so 3 Tage das für mich beobachtet, und André hat dann irgendwie auch gefunden, ja, hält es noch an, und jeden Abend ist dann hält es noch an, ist es immer noch die Wunderheilung? Ja, ist glaube wirklich eine Wunderheilung. Ja, ich habe es wieder nicht zugetraut, aber es war wirklich so, die Symptome sind nie zurückgekommen, ist jetzt vom 10. Januar 3 Monate zurück. Ich bin immer noch symptomfrei. Ja. Also super. Geheilt, ja, geheilt.
Und du hast ja dann auch einen starken Eindruck gemacht auf deinen Mann.
Ja.
Ja, und das haben wir nicht da, aber es ist spontan. Nicht.
Das ist spontan.
Einen starken Eindruck gemacht auf deinen Mann, gell? Und er. Ja, er kommt dann später noch dran. Er hat auch dann das auch erleben wollen, gell?
Ja, ja. Obwohl ich super. Ja so ganz viele andere Sachen auch gemacht habe in den 3 Jahren, aber das hat ihn nie berührt. Aber wirklich diese Wunderheilung, diese Befreiung, ja, es war wirklich eine Befreiung, eine Errettung. Das hat er wirklich gemerkt und ja, war auch super. Angesteckt worden, ja.
Halleluja.
Halleluja.
Unser heutiges Predigtthema ist ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wie fühlt es sich an, diese Schuldgefühle nicht mehr zu haben?
Ja, es ist ein neues Leben. Ich fühle mich jeden Tag befreit. Es ist keine Last da. Es ist eine Leichtigkeit. Es ist eine Freude. Es ist ein Frieden, eine Ruhe. Es ist wie das Kreuz, das ich da immer mit mir herumtragen würde, das ist einfach weggenommen und noch irgendwie mit ganz vielen Wolken untenrum so erhöht und erleichtert.
Ja, super. Konntest du den Menschen vergeben, welche sich dir gegenüber schuldig gemacht haben?
Ja, das konnte ich früher schon, aber es war, glaube ich, mehr eine kognitive Geschichte als aus dem Herzen heraus. Jetzt fühle ich es mehr aus dem Herzen heraus, aber ich habe meinem Stiefvater früher schon mal vergeben, so wirklich von Angesicht zu Angesicht, und es hat ihn auch berührt, er musste dann weinen. Aber jetzt als bekehrter Mensch habe ich das noch nicht gemacht, also weder meinem Vater noch meiner Mutter gegenüber, weil die haben sich eigentlich mir beide schuldig gemacht.
Ja.
Aber so für mich innerlich habe ich es getan, ja.
Super. Und das ging gut?
Ja, das ging sehr gut, ja. Mhm.
Super. Ich denke, das ist wirklich eine Wunderheilung. Und du hast sehr viel erlebt auf einmal. Und wir wollen auch als Gemeinde hinter euch stehen und euch auch im Gebet begleiten. Und für uns alle ist das eine sehr große Ermutigung, einfach zu sehen, Jesus lebt und er macht frei. Und es stimmt, dass er wirklich frei macht. Und du bist ein lebendiges Zeugnis. Gott möge euch segnen und beschützen. Und auch eure Tochter, die Iris, wir möchten auch über sie immer wieder beten.
Danke. Danke, Amen.
Dieses Zeugnis soll uns ermutigen, dass wir wirklich erleben dürfen, auch für uns selber, dass Gott Wunder tut. Dass Gott, unser Vater im Himmel, Wunder tut und dass er uns wirklich vergibt und uns Kraft gibt, auch anderen zu vergeben. Jetzt möchten wir für das Vaterunser aufstehen und gemeinsam das Unser Vater Gebet sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.